Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich war jetzt einen Monat fort, davon war ich 3 Wochen in Berlin. Ich kann nur sagen, jeder, der im Allgäu wohnt, kann sich glücklich schätzen. Wild. Und ich bin auch noch ein bisschen erschöpft davon. Es ist richtige Hektik überall. Und hier hat man doch eine ganz andere Umgebung. Und der Buddha hat das für einen großen Segen erklärt. Er hat eine Lehrrede gegeben, wo er 38 Segen erwähnt hat, die man im Leben haben kann. Und einer davon ist, an einem schönen, ruhigen, friedlichen Platz zu leben. Kann man sich wirklich glücklich schätzen. Ich habe mir für heute Abend den Vers ausgesucht aus der Dhammapada. Von allem Bösen abzustehen, das Gute zu vermehren stets, zu läutern seinen eigenen Geist, das ist der Buddhas Lehrgebot. Der Buddhas, das heißt aller Buddhas, der Buddha, den wir überliefert haben, ist nicht der einzige Buddha, der existiert hat. In unserer Tradition ist er der 7. Also es ist von jedem Buddha das Lehrgebot. Von allem Bösen abzustehen, das Gute zu vermehren stets, zu läutern seinen eigenen Geist, das ist der Buddhas Lehrgebot. Darüber gibt es eine nette Geschichte. Und zwar kommt die aus dem alten kaiserlichen China, also vor langer, langer Zeit. Da war ein hochstehender Minister, der bald in den Ruhestand gehen wollte. Und bevor er das tat, wollte er sich genau erkundigen, was die Essenz der Buddha-Lehre ist, so dass er sie dann, wenn er im Ruhestand ist, auch gut praktizieren könnte. Und so hat er sich überall erkundigt, wo ein guter Lehrer zu finden ist. Und immer wieder wurde ihm gesagt, da gibt es einen sehr alten, weisen Mann, einem bestimmten Dorf. Er lebt auf einem Berg in einer Höhle und der ist erleuchtet und der kann wirklich die Lehre des Buddha erklären. Und so hat er sich dann entschlossen, dorthin zu gehen, dorthin zu reisen. Und damals war das mit dem Reisen nicht ganz so einfach wie heute. Er hatte also Maulesel und Pferde und Bedienstete und so eine Karawane. Und mit der sind sie dann losgezogen aus der Hauptstadt Peking zu diesem ziemlich weit entfernten Dorf, hatten 7 Tage Reisen zu machen. Jeden Abend haben sie Zelte aufgeschlagen, gekocht und nächsten Tag ging es weiter. Nach 7 Tage Reisen kamen sie in dem Dorf an und fragten nach dem weisen alten Mann, wurde ihnen gesagt, ja, das ist ein sehr weiser Mann, und er lebt auf diesem Berg hier in einer Höhle. Und sie würden vorschlagen, sagten die Dorfbewohner, dass der Minister da alleine hinaufgeht auf den Berg, der hat nicht gerne viele Besucher, dieser weiße Mann. Also machte der sich auf den Weg, nahm die Geschenke mit, die er mitgebracht hatte, und kletterte 2 Stunden diesen Berg hinauf. Und dann fand er auch die Höhle. Und in der Höhle saß ein alter Mann in einem Lendenschurz und meditierte. Er wollte ihn nicht stören, hat er gewartet, bis der seine Augen aufgeschlagen hat. Und hat er Augen aufgeschlagen, hat er sich vorgestellt ihm, hat gesagt, wo er herkommt, wer er ist, und hat ihn gebeten, er möchte ihm die Essenz der Buddha-Lehre erklären. Daraufhin hat der alte Mann einen Moment nachgedacht und dann hat er ihm diesen Vers gesagt. Wie gesagt, von allem Bösen abzustehen, das Gute zu vermehren stets, zu läutern seinen eigenen Geist, das ist der Buddhas Lehrgebot. Und dann hat der Minister gewartet, dass nun die Erklärung kommt. Kam aber nichts. Das war's. Er hat immer gewartet und gewartet, kam nichts weiter. Dann hat er nach einigen Minuten hat er gesagt, ja, jetzt bin ich die 7-Tage-Reisen aus der Hauptstadt gekommen unter ziemlich schwierigen Verhältnissen und hier diesen Berg rauf geklettert. Und dann sagst du mir diesen Vers, den kennt doch jedes Kind im ganzen Reich. Und daraufhin sagte der alte Mann, ja, ja, das mag schon stimmen, dass diesen Vers jedes Kind kennt, aber wer befolgt ihn schon? Und dann hat er die Augen zugemacht und weiter meditiert. Und dann durfte unser Minister den Berg wieder runterklettern und nach Hause mit seiner Karawane. Ob er dann weiter praktiziert hat, sagt die Geschichte nicht aus. Ich kann auch nicht dafür garantieren, dass diese Geschichte Wahrheit ist, sondern ich kann nur sagen, es ist eine Geschichte. Aber sie sagt etwas aus, was wir wohl nachvollziehen können. Hier ist außerdem, habe ich hier einen Ausspruch noch ausgesucht und der ist von Angelus Silesius, der im 17. Jahrhundert gelebt hat, in Breslau. Und der Meister Eckhart und Johannes Tauler als seine Vorbilder genommen hat, war ursprünglich evangelisch, ist zum Katholizismus übergetreten und hat interessanterweise seine Weisheiten in Versform von sich gegeben. Und da ist hier ein Vers, wer lauten Herzens lebt und geht auf Christi Bahn, der betet wesentlich Gott in sich selber an. Wer lauten Herzens lebt. Hier wird gesagt, zu läutern seinen eigenen Geist. In des Buddhas Sprache, in Pali, sind Herz und Geist ein Wort, Chitta, C-I-T-T-A. Wir machen im Allgemeinen daraus zwei Worte, weil wir da ein besseres Verständnis dafür haben. Bei Geist denken wir an das, was wir denken, und beim Herzen an das, was wir empfinden und fühlen. Aber im Prinzip gehören natürlich beide zusammen. So wird auf der einen Seite gesagt, wer lautern Herzens lebt, und der auf der anderen Seite zu läutern seinen eigenen Geist. Das ist die Essenz der Lehre. Und das ist aber nicht nur die Essenz der Buddha-Lehre. Das ist die Essenz jeder spirituellen Lehre. Und ich habe auch schon öfter gesagt und möchte das noch einmal wiederholen, weil es vielleicht auch einige hier sind, die das noch nicht gehört haben. Um das zu tun, braucht man weder sich als Buddhist zu bezeichnen, noch braucht man sich als Christ zu bezeichnen. Wir bezeichnen denjenigen, der das läutern, dem das am Herzen liegt, als einen Übenden. Denn die Idee, der Buddha hat niemanden als Buddhist bezeichnet. Er hat, das Wort Buddhismus gab es überhaupt nicht in seinem Vokabular. Er hat die Menschen, die sich läutern wollten und seinen Anweisungen versucht haben zu folgen, Übende genannt. Und genauso ist es mit Jesus, der hat auch nicht Christen genannt. Der hat Menschen dazu anleiten wollen, das auch das Gute zu tun, so dass wir uns Übende nennen können, denn alles andere, was wir von uns sagen, macht wieder Begrenzungen zwischen uns. Ich bin das und du bist das. Ich bin nicht dasselbe. Also, du bist was anderes, also kannst du auch was anderes. Oder, man denkt doch manchmal, ich bin besser oder ich bin schlechter. Auf jeden Fall anders. Das ist total unnötig. Wir können vielleicht, der einzige Unterschied, den wir machen können, ist zwischen denen, die üben wollen und denen, die nicht üben wollen. Das ist vielleicht ein Unterschied, den man machen kann. Aber auch da ist der Unterschied sehr gering. Denn im Prinzip möchte vielleicht jeder. Es kommt nur darauf an, wie sehr man sich bemüht. Also vielleicht können wir noch sagen, ein Übender, der sich bemüht und ein Übender, der nur gern möchte. Das ist aber auch der einzige Unterschied. Es hat keinen Sinn, sich mit noch neuen Etiketten zu belasten. Wir haben schon genug Etiketten. Wir haben derartig viele Identifikationen, mit denen wir uns beschäftigen, dass wir leider gar nicht auf die Idee kommen, dass wir Gott in uns selber anbeten können, so wie Angelus Silesius sagte, wie Meister Eckhart gesagt hat. Und wie es natürlich in des Buddhas Lehre auch ist, nicht, dass wir Gott anbeten, sondern dass wir, Nibbana, die Vollkommenheit in uns tragen. Und das ist das, was Gott auch bedeutet, die Vollkommenheit. So, unsere ganzen Identifikationen, die wir haben, mit denen wir uns ständig beschäftigen und die wir für selbstverständlich annehmen, die wir gar nicht uns klar ist, dass wir uns da immer wieder in irgendetwas hineinsteigern, wer wir sind, was wir können, wie wir uns abgrenzen können von denen, die uns vielleicht nicht sympathisch sind. All diese Dinge füllen uns und lassen keinen Platz für das andere. Der Platz, den wir brauchen für das andere, wird durch die Läuterung hergestellt. Das Wort Läuterung, Reinigung, das Wort Läuterung ist bedeutsam. Es ist etwas, was man tun muss. Es ist nicht etwas, was man entweder akzeptiert oder ablehnt oder interessant findet. Also alle drei Möglichkeiten bringen nichts. Weder, dass es interessant ist, noch, dass man es ablehnt oder akzeptiert. Es ist eine innere Arbeit. Und sollten wir Interesse daran haben, man könnte annehmen, dass die meisten von uns daran Interesse haben, sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier, Interesse daran haben, inneren Frieden zu finden, dann ist das der einzige Weg, die innere Läuterung. Da haben wir gar keine Wahl. Und ich finde das immer höchst interessant und auch beruhigend, dass wir gar keine Wahl haben, wenn wir etwas wirklich unternehmen wollen auf diesem Weg. Wir können uns nicht überlegen, ob wir eventuell uns Montag, Dienstag läutern und Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht. Oder vielleicht jeden Mittwochabend, wenn wir herkommen. Oder einmal, wenn wir zum Meditationskurs gehen. Oder was immer uns in den Sinn kommt. Oder vielleicht Sonntag sollten wir in die Kirche gehen. Diese Wahl besteht nicht. Die bringt überhaupt nichts. Entweder, hier gibt es nur entweder oder. Entweder wir wollen diesen Weg im Inneren beschreiten und Platz machen für die Vollkommenheit, die wir nennen können, wie wir wollen. Wir können sie Gott nennen, wir können es Gottes Erlebnis nennen, Paradies, Himmel, innerer Frieden, Nibbana, Nirvana. Jedes Wort ist in Ordnung dafür. Und wie immer wir es nennen wollen, wenn wir dafür Platz machen wollen in uns, dazu gehört die innere Arbeit. Und diese Arbeit ist tagtäglich im Alltag. Das Interessante daran ist, dass es nur im Alltag passiert und funktioniert. Vom Alltag haben wir am meisten. Haben wir morgens bis abends, tagtäglich. Und wenn es da nicht geschieht, ja wann sonst? Nur dann. So wird hier zum Beispiel gesagt, zu läutern seinen eigenen Geist bedeutet, von allem Bösen abzustehen und das Gute stets zu vermehren. Dazu gehört Achtsamkeit, auf sich selber aufzupassen. Diese Achtsamkeit ist sozusagen der Kern und der erste Schritt, den wir unternehmen können, um überhaupt einmal kennenzulernen, was in uns vorgeht. Nun geht in uns Verschiedenes vor, viele verschiedene Dinge. Und manchmal folgen sie einander so schnell, dass wir nicht in der Lage sind, sie gleich zu erkennen. Da hilft uns die Meditationspraxis. Meditation muss verstanden werden als ein Mittel zum Zweck. Und nicht ein Zweck an sich. Es ist ein unumgänglich nötiges Mittel, Das ist der einzige Weg, wie der Geist je zur Ruhe kommen kann. Es ist der einzige Weg, wie er einspitzig werden kann. Das heißt, wie er so werden kann, dass er ein ganz scharfes Instrument ist, das ganz deutlich erkennt. Aber es ist nicht der Zweck. Der Zweck ist die Läuterung. Und der Zweck der Läuterung ist die Möglichkeit, in sich die Freiheit zu schaffen, sodass in dieser inneren Freiheit der Frieden sich vollkommen ausbreiten kann. Ich habe in Berlin an der neu zu gründenden oder gegründeten Friedensuniversität zugehört und auch gelehrt. Allmählich hat sich herausgestellt, dass sich alle darüber einig waren, dass Frieden nur im eigenen Herzen geschehen kann. Bei all den vielen Reden, die gehalten wurden, und all den vielen verschiedenen Disziplinen, die sich dort vorstellten, kam am Ende doch immer nur dasselbe raus. Frieden im eigenen Herzen. Aber was bedeutet Frieden im eigenen Herzen? Bedeutet Frieden im eigenen Herzen nur, wenn es dem bösen Nachbarn auch gefällt, sodass man nicht zu reagieren braucht? Oder bedeutet Frieden im eigenen Herzen, dass man sich so weit geläutert hat, dass dieser Frieden unabhängig von äußeren Dingen ist? Heißt natürlich das Letztere. Der innere Frieden muss unabhängig sein von dem, was auf uns zukommt. Denn es ist unmöglich, dass wir uns versichern können, dass nichts auf uns zukommt, was Unfrieden stiften könnte. Das ist total unmöglich, das ist noch keinem Menschen passiert. Auch der Buddha wurde angegriffen, verleumdet. Na, und was Jesus passiert ist, brauche ich ja wohl nicht zu erzählen, das weiß ja jeder. Frieden darf nicht von dem abhängig sein, was von außen auf uns zukommt. So dass es überhaupt keine Wahl gibt als die innere Läuterung. Nun ist das vielleicht jetzt schon mehr verständlich, dass das nicht ganz einfach ist. Denn wenn etwas auf uns zukommt, was höchst unangenehm ist und auf das wir automatisch und impulsiv negativ reagieren, so ist das der Moment, wo wir praktizieren. Wenn etwas auf uns zukommt, was höchst angenehm ist, so ist das auch ein Moment zum Praktizieren. Das Praktizieren, wenn etwas auf uns zukommt, was höchst angenehm ist, besteht darin, dass wir es nicht behalten wollen und wiederhaben wollen, sondern dankbar sind. Und das ist alles. Auch das ist recht unbekannt, weil ja diese Art des sich selber Erziehen ja nirgends auf der Welt wirklich gelehrt wird. Wir lernen, viel Information in uns aufzunehmen. Und manches von dieser Information ist auch hilfreich, manches überhaupt nicht. Aber wir lernen nicht, wie mit uns selbst liebevoll, freundschaftlich und vor allen Dingen so hilfreich umzugehen, dass wir eines Tages den inneren Frieden wirklich erleben. Das wird nicht gelehrt. Daher war die Idee dieser Friedensuniversität einer Erstklasse. Ob es funktioniert, ist eine zweite Frage. Die Idee war großartig. Es hängt natürlich davon ab, wie alles auf der Welt davon abhängt, wie viele Menschen es eigentlich gibt, die schon den inneren Frieden in sich gefunden haben, so dass sie ihn weiter vermitteln können, den Weg dahin, aber auch um sich verbreiten können. Es hängt von jedem von uns ab. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sich vielleicht einmal überlegen kann. Was bedeutet es, wenn ich in mir den inneren Frieden suche und auch vielleicht schon Schritte dazu unternehme und sogar schon etwas davon empfinde? Was bedeutet das für meine Umwelt? Manchmal glauben Menschen, dass wenn sie das tun, dass das ein egoistischer Weg wäre. Es ist der einzige Weg, unserer Umwelt zu helfen. Es gibt gar keinen anderen. Ein Mensch, der inneren Frieden in sich gefunden hat, aus dem strömt der Frieden heraus zu den Menschen in seiner Umgebung, und je stärker der Frieden ist, desto weiter strömt er, desto mehr Einfluss hat er. Ein Mensch, der Unfrieden in sich hat, strömt Unfrieden aus. Die meisten Menschen haben beides. Haben manchmal Frieden in sich, wenn gerade nichts Schlimmes passiert, und Unfrieden, wenn sie reagieren müssen auf irgendetwas. Glauben, reagieren zu müssen auf irgendetwas. Sodass im Allgemeinen beides ständig existiert. Wenn wir darauf bedacht sind, dass unsere Umwelt gereinigt wird, dass unsere Umwelt eine Lebensqualität enthält, die für die Menschen hilfreich ist und unterstützend, so liegt es an jedem von uns. Wie weit wir in uns schon einen ruhenden Punkt gefunden haben, der nicht mehr von äußeren Dingen in irgendeiner Weise angetastet werden kann. Dieser ruhende Punkt in uns, jeder hat ihn. Aber die meisten Menschen kommen ihm nicht in die Nähe. Und wieso kommen wir dem nicht in die Nähe? Weil wir ständig beim Reagieren sind. Wir reagieren auf alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, berühren und denken. Und das wär's dann. Das sind die 5 Sinneskontakte plus dem Denken, die bei in der Buddhas Terminologie der 6. Sinneskontakt sind. Damit haben wir sozusagen unser menschliches Potenzial erschöpft. Sehen, hören, riechen, schmecken, berühren und denken. Aber das ist ein Fehlgedanke. Damit ist nicht unser menschliches Potenzial erschöpft. Im Gegenteil, das ist nur der Anfang. Unsere Sinneskontakte sind zum Überleben da. Und dafür sind sie auch sehr nötig und auch sehr wichtig. Und es ist viel einfacher zu überleben, wenn man sehen und hören kann, als wenn man das nicht könnte. Aber unser Potenzial ist viel größer als das. Wir beengen und begrenzen uns mit dem Horizont, den wir sehen, mit der Begrenzung dieses Körpers, von dem wir glauben, dass das alles ist, was an uns zu finden ist, und mit der Begrenzung unserer Gedanken, denen wir im allgemeinen Glauben schenken. Und wenn es gar noch geschrieben steht, dann glauben wir es ganz bestimmt. Aber in Wirklichkeit sind es nichts als Gedanken. Und daher ist die Meditation von der äußersten Wichtigkeit. Weil wir bei dieser Meditation ja merken, und alle, die es schon probiert haben, haben das schon gemerkt, und wenn jemand hier ist, der es noch nicht probiert hat, der wird es gleich merken, dass der Geist einfach nicht gehorcht. Bis man ihn so weit trainiert hat, dass das eines Tages kann. Das braucht Zeit, Geduld, Ausharrungsvermögen, Durchhaltevermögen, Entschlusskraft und Willenskraft. Alles sehr schöne Charaktereigenschaften, die man dabei entwickeln muss, denn sonst wird nichts draus. Wenn wir also bei der Meditation, wie es ja jedem Anfänger passiert und auch nicht nur blutigen Anfängern, sondern jedem, der nicht ständig meditiert, passiert, der Geist sich auf irgendwelche Gedankenbahnen begibt, dann merken wir sehr bald, dass diese Gedanken fast nie irgendwelchen tiefgründigen Sinn abgeben. Und daraus können wir schließen, dass auch unsere Gedanken im täglichen Leben nicht unbedingt befolgt werden müssen. Denn wir lernen auch gleichzeitig bei der Meditation, dass die Gedanken kommen und wieder gehen. Und dass wir uns sehr häufig, fast immer, überhaupt nicht daran erinnern können, was da eigentlich war. Also wie wichtig kann das sein? Und in dem Moment, wo wir merken, dass das Denken gar nicht so wichtig ist, wie wir geglaubt haben, wird uns auch klar, dass es noch etwas anderes geben muss. Es kann doch nicht nur das geben, was gar nicht so wichtig ist. Oder das, was wir ständig durch unsere Sinneskontakte in uns aufnehmen. Und dann wird uns klar, dass unsere innere Sehnsucht nach Vollkommenheit begründet ist. Und dass diese innere Sehnsucht, die man entweder bewusst oder unbewusst in sich hat, dass die einen Weg braucht, um einmal zur Erfüllung zu kommen. Und wenn uns das klar geworden ist, dann ist vielleicht der Moment gekommen, wo wir uns der Meditation hingeben. Das bedeutet nun nicht den ganzen Tag, das bedeutet aber jeden Tag. Jeden Tag, einmal morgens, einmal abends. Und immer weiter üben. Bis der Geist eines Tages trainiert ist. Wir können das vergleichen mit einem Athleten. Wenn er wirklich etwas auf der athletischen Ebene erreichen will, dann muss er sich trainieren. Das kann er auch nicht nur mal zwischendurch. Dann muss der Körper muss so trainiert sein, dass er effektiv die Leistungen machen kann, die verlangt werden. Für was immer die Athletik ist, mit der er sich beschäftigt. Das ist dasselbe mit dem Geist. Der kann auch, wenn wir gewillt sind, ihn zu trainieren. Der kann viel mehr als das, was wir im Allgemeinen von ihm verlangen. Er hat das Potenzial der totalen Reinheit und Erleuchtung. Er hat das Potenzial des totalen inneren Friedens, des inneren Glücks und des Ausstrahlen und des Verbreiten dieses Friedens und des Glücks. Das Potenzial ist bei jedem vorhanden. Allgemein beschäftigen wir uns damit, auf das zu reagieren, was auf uns zukommt. Das heißt also, wenn wir in der Meditation gelernt haben, dass wir erkennen, was wir denken, und dazu brauchen wir nicht erstklassige Meditierende zu sein. Das kann jeder bei der ersten Meditation. Etikett aufkleben, auf die abschweifenden Gedanken, wohin sie gehen, welche Gedankenmuster hochkommen, was sich immer wieder wiederholt, erkennen, dass man entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit rumschwirrt, statt in der Gegenwart. Denn in der Gegenwart gibt es nichts anderes, als hier sitzen und den Atem betrachten. Da wäre man also konzentriert. Wenn man das einmal schon merkt, dann kann man das ins tägliche Leben mit hinübernehmen. Wenn wir ins tägliche Leben mit hinübernehmen, erstens einmal den guten Willen. Den guten Willen, wirklich vom Bösen abzustehen und das Gute zu vermehren, stets. Dann ist der nächste Schritt, dass wir erkennen, was wir denken. Denn dort, in den Gedanken, haben wir den ersten Schritt zum Guten oder Bösen. Wir können nur das sagen und nur das tun, was wir schon gedacht haben. Sodass das Erste ist, was denke ich eigentlich? Die meisten Menschen auf der Welt machen das nicht. Aber die paar, die es machen, und zahlenmäßig sind es wirklich nur ein paar, haben einen Einfluss auf das Gute in der Welt. Denn das Schlechte, von dem wir ja alle wissen, wird mit dem Guten balanciert. Weil es gibt ein universelles Bewusstsein, was auch meditativ erlebbar ist, wenn die Meditation konzentriert wird. Dieses universelle Bewusstsein ist jedem zugänglich. Soweit das eigene Bewusstsein reicht. Das, was wir in unserem Bewusstsein tragen, das ist uns zugänglich im universellen Bewusstsein. Auch das, was wir in unserem Bewusstsein mit uns rumtragen, verbreitet sich in das universelle Bewusstsein und wird dann anderen zugänglich. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Je negativer wir denken, je öfter wir uns ärgern, je öfter wir widerwillige Ablehnung haben, desto mehr davon erscheint im universellen Bewusstsein und ist mehr und mehr Menschen zugänglich. Und da das ja jedem leider zugänglich ist, kann man sich vorstellen, wie viel davon in der Welt im Umgang ist. Aber das muss man ja nicht weiter mitmachen. Man kann ja aufhören damit. Und das ist ein Entschluss, den man selber, nur selber natürlich, fällen kann. Dass das nun nicht immer gleich gelingt, ist selbstverständlich. Aber erst muss man mal den Entschluss machen und nicht glauben, dass die eigenen negativen und abfälligen Gedanken, die wir haben, dass die berechtigt sind. Oder dass jemand anders daran schuld ist. Das sind die ersten beiden Schritte. Sie sind weder berechtigt, noch ist jemand daran schuld. Kein Mensch ist daran schuld. Auch wir selbst sind nicht daran schuld. Es ist einfach die typische Reaktion, die ein untrainierter Geist hat. Und wenn wir uns das vor Augen halten und es uns klar wird, dass innerer Frieden nur in uns hochkommen kann und kein anderer in uns geben kann, und dass innerer Frieden nichts damit zu tun hat, was in der Welt passiert, und dass es nichts damit zu tun hat, wer auf uns zukommt, dann ist der Moment gekommen, wo wir diesen Spruch, den, wie gesagt wurde in der Geschichte, jedes Kind im ganzen Reich von China kannte, auch bei uns einmal Wahrheit wird. Denn dass wir dem zustimmen, das, denke ich, ist selbstverständlich, dass man von allem Bösen abstehen sollte und das Gute vermehren. Das ist selbstverständlich, dass wir dem zustimmen. Aber nutzt uns das was? Nutzt uns das, unsere Reaktionen so zu läutern, dass unsere Gedanken auf der Ebene der Liebe und des Mitgefühls bleiben und nicht der Ablehnung des Widerwillens? Wir brauchen nicht Angst zu haben, dass wir da irgendetwas unterdrücken. Wir können nur das ändern, was wir schon erkannt haben. Und was wir erkannt haben, das müssen wir dann auch nachvollziehen können. Und das ist das, was die Lehre des Buddha eigentlich ausmacht. Er hat versucht, durch seine Erklärungen den Menschen eine Erkenntnis beizubringen. Dass sie nachvollziehen, das muss nur selber. Das muss jeder selber. Aber wir können immer nur sagen, dass das, was wir wirklich erkannt haben, das können wir nachvollziehen. Alles andere haben wir vielleicht intellektuell akzeptiert, aber wir haben es nicht erkannt. Denn was wir erkennen, geschieht mit Herz und Geist. Der Geist versteht und das Herz empfindet. Und wenn die beiden zusammenkommen Und der Geist hat verstanden, um was es geht. Es geht darum, um meine eigene Läuterung, es geht um meinen eigenen inneren Frieden. Die Welt ist davon abhängig, dass ich inneren Frieden in mir schaffe. Ich muss daher auf meine Gedanken aufpassen. Intellektuell nicht schwierig. Aber wenn das Herz da wirklich mitmacht und sagt, ja, so ist es. Ich empfinde das als den wichtigen Schritt. Dann ist es möglich, etwas zu unternehmen. Erst dann. Erst wenn beide zusammenkommen, Herz und Geist. Und daher ist es auch interessant, dass in des Buddhas Worten der Geist angesprochen wird und in den Worten von Angelus Silesius das Herz angesprochen wird. Beides ist nötig. Und wie ich schon sagte, beim Buddha ist das eine Wort für beides, aber für uns ist es wichtig zu wissen, dass was wir intellektuell verstehen, wir unbedingt empfinden müssen, um es überhaupt tun zu können. Wenn wir es nicht empfinden, vergessen wir es. Wir haben schon so viel Information in uns aufgenommen und schon so viel davon wieder vergessen. Wir haben bestimmt 60-70% von all dem, was wir je in Informationen bekommen, haben schon wieder vergessen. Wieso nicht das auch? Aber was wir wirklich innerlich empfinden, das ist gar keine Frage, dass wir das nicht vergessen. Da besteht gar keine Möglichkeit, das zu vergessen. Das sind wir ja. Und das bedeutet für uns dann unsere innere Lebensqualität. Das heißt also, was wir verstehen, müssen wir nachempfinden können. Und wenn wir es nachempfinden können, dann hat sich das Herz geöffnet. Das Herz geöffnet und nicht verschlossen gegen die Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten als Menschen. Aber wir verschließen uns. Wir verschließen uns, weil wir glauben, uns beschützen zu müssen. Vor was eigentlich? Die meisten Menschen glauben, sie müssen sich beschützen vor anderen. In Wirklichkeit, was wir wirklich machen ist, wir grenzen uns ab und machen sozusagen aus uns selbst wie eine kleine Festung, wo nichts hineinkommen soll. Aber wenn nichts hineinkommt, kann auch nichts hinausgehen. Die Sache ist zu. Und bei den meisten Menschen auf der Welt ist es leider zu. Das Interesse liegt daran, dass die Zugbrücke hochgezogen bleibt, sodass nichts Schlechtes hineinkommen kann in die Festung. Aber wenn die Zugbrücke hochgezogen ist, kommt nichts raus. Und so haben wir eine Situation, in der wir uns befinden, wo unsere Unterhaltung auch im Allgemeinen von Kopf zu Kopf sind und nicht von Herz zu Herz. Wenn die Unterhaltung von Herz zu Herz ist, haben wir eine ganz andere Möglichkeit des Zugangs zu anderen Menschen. Wenn wir wirklich von unserer Herzenssprache sprechen. Aber die meisten tun das nicht. Im Allgemeinen aus Angst. Wir fühlen uns bedroht. Wir wollen uns sicherstellen. Wir sind auf jeden Fall sterblich. Da braucht wohl keiner sich darüber erst den Kopf zu zerbrechen, das weiß jeder. Aber wenn wir das einmal in unser Gedankengut mit einbeziehen und dass diese Sterblichkeit jederzeit sein kann und nicht erst an einem bestimmten Zeitpunkt, der uns passt, und es ist schwer, einen zu finden, der uns passen würde, im Allgemeinen passt der Zeitpunkt, der kommt nie jemand. Wenn wir uns darüber einig sind, dass die Sterblichkeit jederzeit eintreten kann, dann wird es uns schon etwas leichter werden, nicht diese Sicherheit zu suchen, die wir durch die Abgrenzung glauben zu bekommen. Die Abgrenzung bringt uns überhaupt keine Sicherheit. Im Gegenteil, die bringt nur Angst, weil wir uns separat fühlen. Separat voneinander, separat von der Natur, separat von allem, was um uns herum vorgeht, und wollen nur beschützt sein. Aber die wirkliche Möglichkeit des Nicht-Reagierens auf das, was auf uns zukommt, und die Möglichkeit, den inneren Frieden in sich so zu entwickeln, dass er eine Tatsache wird und nicht nur ein Wunschtraum, besteht darin, dass wir uns eingebettet fühlen in die ganze Schöpfung, dass wir ein Teil uns fühlen von allem und uns nicht beschützen wollen, sondern in der Lage sind, uns zu verschenken. Im Moment, wo ich in der Lage bin, mich selbst zu verschenken, brauche ich keine Angst zu haben, dass mir irgendjemand irgendetwas antun wird. Ich bin ja sowieso gewillt, mich zu verschenken. Das wäre genau so, wie wenn man zum Beispiel irgendein Wertobjekt im Haus hat und immer schön die Tür abschließt, damit es auch keiner stiehlt. Wenn ich gewillt bin, dieses Wertobjekt zu verschenken, brauche ich die Tür nicht mehr abzuschließen. Ist die Sache erledigt. Ich habe es verschenkt. Dieses Wertobjekt zu verschenken, es gibt nur ein wichtiges Wertobjekt zu verschenken. Und das ist das eigene Herz. Das ist das einzige und wichtige Wertobjekt, das wir haben. Alles andere sind natürlich Hilfsmittel, das ist klar. Auch Geld zu verschenken, Dinge zu verschenken, Zeit zu verschenken, alles sind Hilfsmittel auf dem Weg. Aber das ist das Wichtigste, das ist das größte Wertobjekt. Und das zu verschenken, das kann man lernen. Das andere zu verschenken, die anderen Dinge, die wir haben zu verschenken, ist gar nicht so schwierig zu lernen, weil wir im Allgemeinen reichlich haben. Wir können gerne verschenken. Aber beim Herz, unserem Herz zu verschenken, da glauben wir, da haben wir nur eins und das müssen wir behalten und beschützen und behüten. Aber in Wirklichkeit ist unsere Liebesfähigkeit und unsere Verschenkmöglichkeit des Herzens unbegrenzt. Es ist überhaupt keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen machen wir selber. Sodass, wenn wir also einmal uns die ganze Idee, wie die Menschen leben, umdrehen, und das gehört dazu, die ganze Sache muss mal im Geist umgedreht werden. Nicht, dass wir etwas bekommen wollen, ich hätte gerne Frieden, wie bekomme ich ihn? Ich hätte gern Liebe, wo kann ich sie finden? Ich hätte gern Anerkennung, wer gibt sie mir? Genau umdrehen alles. Ich hätte gern Liebe, wie kann ich sie verschenken? Ich hätte gern innen Frieden, wie kann ich mich verschenken, so dass ich keine Angst mehr um mich selbst habe? Es ist effektiv eine total andere Einstellung, die wir dann all dem gegenüber haben, was geschieht. Dazu muss man dran arbeiten. Der Buddha hat sich selbst ein Wegweiser genannt. Was macht man mit Wegweisern? Die kann man entweder beachten oder missachten. Hat man die Absicht, irgendwo hinzukommen, muss man sie beachten. Da vorne steht ein Wegweiser, steht dran Uttenbühl. Also wenn man nach Uttenbühl will, muss man den beachten. Wenn man einfach dran vorbeifährt, kommt man nach Peterstal, nicht nach Uttenbühl. Das ist ganz einfach. Diese Wegweiser des Buddhas sind vorhanden, Methoden, immer wieder erklärt, kommen im Prinzip immer wieder auf selber raus, von allen Seiten beleuchtet. Aber machen muss jeder selber. Da gibt es keinerlei Hilfe. Man kann es besprechen. Man kann natürlich durch die Meditation den Geist so schulen, dass er sich dorthin begeben kann, wo man ihn haben will. Aber alles hängt von einem selbst ab. Und das ist ja auch ganz selbstverständlich. Denn Ärger, Widerwillen, Ablehnung, Unfrieden haben wir doch selbst, ne? Hat doch jeder für sich. Also haben wir auch das Gegenteil jeder für uns. Nur mit dem Unterschied, dass wir fast immer glauben, dass irgendjemand den Unfrieden geschaffen hat, dass irgendjemand an diesem Ärger schuld ist. Und wenn es nicht die Menschen, die um uns herum sind, die daran schuld sind, dann vielleicht die Menschen in unserer Vergangenheit. Irgendwas ist geschehen. Denn wir wollen uns ja gar nicht ärgern. und dennoch ärgern wir uns. Und da haben wir allerdings eine Wahl. Wir können uns ärgern und wir können uns auch freuen. Wir können uns aussuchen. Das bedeutet aber nicht, dass wir blauäugig sind. Das wäre auch nicht sinnvoll. Des Buddhas Lehre ist äußerst pragmatisch, realistisch und auf den gesunden Menschenverstand aufgebaut. Wir können das Gute vom Schlechten unterscheiden, denn sonst können wir ja das auch nicht befolgen hier, von allem Bösen abzustehen, das Gute zu vermehren stets. Wenn wir das nicht unterscheiden können, haben wir ja keine Möglichkeit. Aber wenn uns das Böse entgegentritt, brauchen wir nicht zu verurteilen und zu hassen, sondern es einfach erkennen und möglichst nicht mitzumachen. Und wir können uns darüber freuen, wenn es uns gelingt, das Böse zu erkennen, aber nicht zu tadeln. Denn das Erkennen genügt. Wir müssen nicht tadeln. Wir müssen vor allen Dingen auch nicht mitmachen. Wir sind immer bereit zu beurteilen, zu verurteilen. Sind wir auch immer bereit zu lieben und anzuerkennen? Genauso oft, wie wir beurteilen und verurteilen? Zumindest genauso oft. Zumindest Balance halten, 50-50. Lieben, unterstützen, helfen. Je mehr wir das tun, desto mehr wird es uns zur Gewohnheit. Desto mehr öffnet sich das Herz und ist in der Lage zu verschenken, was im Herzen existiert. Unser Herz hat eine einzige Funktion, das spirituelle Herz. Diese einzige Funktion des spirituellen Herzens ist Lieben. Wir machen aber alle anderen Sachen auch damit. Wir lehnen ab, wir verurteilen, wir haben Widerwillen, wir haben Ärger. Wir haben alle Emotionen, die es nur gibt, und benutzen die. Das ist aber eine Zeitverschwendung. Erstens mal ist es für uns selbst schlecht. Und zweitens mal für diejenigen in unserer Umwelt. Wenn uns etwas daran liegt, unsere Umwelt zu einer Lebensqualität zu bringen, die auf einer höheren Ebene steht, so liegt es einzig und allein daran, was wir mit unserem Herzensqualität machen. Genau wie unser Geist eine einzige Funktion hat, nämlich intellektuell zu verstehen, und das auch im Allgemeinen sehr gut kann. So ist es dasselbe für unser Herz. Es hat die einzige Funktion des Liebens, des Mitgefühls, des Hilfreichseins. Dieses Erkennen, was wir mit unserem Geist und unserem Herzen machen, ist das Etikettieren, was wir in der Meditation lernen, und das Ersetzen, was wir in der Meditation lernen, indem wir alles, was uns von der Konzentration abhält, mit der Konzentration auf das Meditationsobjekt wieder ersetzen. Das kann momentan sein, es kann eine Sekunde sein. Auf jeden Fall lernen wir das Etikettieren und das Ersetzen. Der Weg zum inneren Frieden führt über Etikettieren und Ersetzen. So einfach, wie sich das auch anhört und vielleicht auch gar nicht sehr interessant. Es ist dennoch recht schwierig. Und man merkt erst, was es bringt, wenn man sich damit wirklich beschäftigt. Es hat, wie ich schon einmal sagte, gar keinen Sinn, es abzulehnen oder zu akzeptieren oder interessant zu finden oder uninteressant zu finden. Man muss mal machen. Bei der Friedensuniversität habe ich das als Hausaufgabe mitgegeben. Ich war mir nicht im Klaren, ob irgendeiner es überhaupt gemacht hat. Aber ich habe es jedenfalls immer wieder gesagt. Ich möchte Ihnen allen das auch als Hausaufgabe mitgeben. Es ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen. Im Alltag, von morgens bis abends, so oft wie möglich, wissen, was ich denke oder empfinde. Ist es heilsam oder unheilsam? Ist es negativ oder positiv? Wenn es unheilsam ist, ersetzen mit dem Heilsamen. Wenn es heilsam ist, beibehalten, weiterführen. Auf diese Art und Weise erziehen wir unseren Geist und unser Herz zum Guten und sind in der Lage, eines Tages das Schlechte, was in uns hochkommt, und das ist bei jedem Menschen, das haben wir, keiner hat darauf ein Monopol, das macht jeder, das Schlechte, was in uns hochkommt, so schnell fallen zu lassen, dass es uns überhaupt nichts mehr antun kann, bis es dann eines Tages gar nicht mehr hochkommt. Aber das sind Endresultate. Das Wichtige ist, den ersten Schritt zu machen. Eine Reise von 1000 Kilometern fängt an mit dem ersten Schritt. Und dieser erste Schritt sagt, ich weiß, was ich denke, ich weiß, was ich empfinde und ich kann es ändern. Der Buddha nennt es Ersetzen mit dem Gegenteil. Und dazu möchte ich aber auch noch sagen, und das halte ich für wichtig, das ist nicht immer möglich. Wenn wir uns über jemanden sehr ärgern, den dann gleich zu lieben, ist unrealistisch. Das schaffen wir nicht. Da müssen wir einen Zwischenschritt machen, den ich immer wieder empfehle. Wir wissen also, wir ärgern uns. Oder wir wissen, wir sind wirklich wütend. Und wir wissen, dass wir uns damit schaden und unserer Umwelt damit schaden. So weit sind wir schon gekommen, das haben wir festgestellt. Wir haben vielleicht noch im Hinterstübchen so eine Idee, dass der andere sich ja unmöglich benommen hat und darum ärgern wir uns. Aber wir sind trotzdem davon überzeugt, dass es schlecht für uns selbst ist und schlecht für die Umwelt. Aber den nun gleich zu lieben, das können wir nicht. Da ist der Zwischenschritt folgendes, dass man sich an irgendetwas erinnert, was einem Ruhe und Freude bereitet hat. Zum Beispiel eine schöne Blumenwiese oder ein herrlicher Sonnenuntergang oder ein niedliches kleines Kind, was wir gesehen haben, das uns gefallen hat. Irgendetwas, um den Geist zu beruhigen. Nicht weitermachen mit der Negativität. Und wenn sich der Geist beruhigt hat, dann zurückkommen auf das Ersetzen. Dann ist es möglich. Und wenn wir es effektiv gemacht haben, effektiv das Negative mit dem Positiven ersetzt haben, kriegen wir Selbstvertrauen, dass wir es können. Und wir kriegen Selbstvertrauen, dass wir nicht das Schlechte in uns weiterzuführen brauchen, sondern dass das Gute die Oberhand gewinnt. Dieses Selbstvertrauen hilft uns dann, es immer wieder zu machen. Immer weiter. Das erste Mal schon haben wir ein Gefühl, dass wir etwas Wichtiges erledigt haben. Und nicht dem Hintergedanken, dass da doch jemand Schuld dran haben müsste, nachgegeben haben. Sondern wir haben es effektiv geändert. Und dieses effektive Ändern, das bringt ein Gefühl der Erleichterung. Und die Lebensqualität hängt davon ab, wie leicht und beschwingt wir uns fühlen. Oder wie schwer und bedrückt wir uns fühlen. Je leichter und beschwingter wir uns fühlen, desto besser Lebensqualität haben wir. Die Lebensqualität sind unsere Gefühle in uns. Und so dass wir also von allem Bösen abzustehen, das Gute zu vermehren, stets zu läutern seinen eigenen Geist. Wenn uns das merken, nicht vergessen, was auch eine Schwierigkeit ist, wir haben notorisch alle schlechte Gedächtnis, aber wir haben ja auch Papier und Bleistift, wo wir das aufschreiben können. Wenn wir uns das merken und dann gefühlsmäßig nachvollziehen können, das ist der Weg. zum inneren Frieden. Und der innere Frieden ist der einzige Frieden, den es gibt. Es gibt keinen anderen. Alles andere ist ständig in Gefahr, nicht mehr Frieden zu sein. Und alles, was auf uns zukommt von außen, ist nichts anderes wie eine Examen, wie eine Probe, ob wir es schon können. Wenn etwas auf uns zukommt von außen, was nicht gerade sehr angenehm ist, und wir reagieren mal wieder negativ, na, dann müssen wir erkennen, dass wir das noch nicht so ganz im Griff haben. Ist auch in Ordnung. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Kommt etwas auf uns zu und wir haben es im Griff, können reagieren auf eine Art und Weise, die nicht negativ ist, können wir uns sehr freuen. Je öfter wir uns freuen, desto mehr ist die Freude bei uns verankert, desto leichter fällt uns die Meditation, desto leichter ist unser innere Gefühl, die innere Beschwingtheit, desto besser ist unsere Lebensqualität. Freude, von der auf der spirituellen Ebene die Rede ist, ist nicht Vergnügen. Vergnügen kann Freude machen, aber das ist sehr kurzlebig. Die Freude, von der im spirituellen Leben die Rede ist, ist ein inneres Gefühl der Verbundenheit, des inneren Sicherheit, des Wertes, dass man auf dem Weg ist, etwas zu in sich zu verändern. Diese innere Freude hat nichts mit den Dingen zu tun, die wir durch die Sinne auf uns wirken lassen. Sie ist ein Gefühl des wirklich verankert sein mit dem Guten. Daher ist dieser Vers, der ja nun wirklich, man kann sagen, er ist banal, ne? Das hat ja auch dieser Weise da auf dem Berg sozusagen ausdrücken wollen. Aber je einfacher die Sprache, desto leichter verständlich und genauso schwer oder noch schwerer nachvollziehbar wie etwas ganz Kompliziertes. Die Lehre des Buddha ist äußerst einfach zu verstehen, aber nicht so einfach zu machen. Aber wenn wir es verstanden haben, dann kann das Gefühl uns noch weiter mithelfen. Es wäre genug für einen Abend.